Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Wir eröffnen das neue Sendejahr mit einer Diskussion zum Thema Jobchancen für Menschen mit Behinderung. Die Arbeitslosenzahlen sind zwar in den letzten Monaten gesunken, dennoch gibt es Gruppen, die tendenziell schwerer einen Arbeitsplatz finden. Dazu zählen auch Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen. Zu Gast im ORF-Radiocafé sind Manfred Kendelbacher vom AMS Wien, Andreas Pöschek, WAG-Assistenzgenossenschaft und Markus Neuherz, Geschäftsführer von Dabei Austria, dem Dachverband für berufliche Integration. Die Diskussion leitet Udo Seelhofer.
Herr Kendelbacher, wir beginnen gleich mit Ihnen. Warum haben es den Menschen mit Behinderungen besonders schwer, einen Job zu finden?
Die Chancen von Menschen mit Behinderungen sind nicht davon zu trennen, wie die Arbeitsmarktsituation ist. Wir haben 2016 die höchste Arbeitslosigkeit gehabt seit 1946 mit einer Arbeitslosigkeitsquote von 9,1%. Die Prognosen waren vor einem Jahr noch nicht sehr gut und überraschenderweise ist eine Wirtschaftskonjunkturbelebung eingetreten und eine Trendumkehr 2017 entstanden. Die Arbeitslosigkeit ist für die meisten Menschen gesunken. Nur bei den Menschen mit Behinderung hat sich die Trendumkehr noch nicht ganz durchgeschlagen. Und das vor dem Hintergrund, dass seit 2010 große Bemühungen gibt, diese Personengruppe mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mit Behinderung besonders zu unterstützen. Da wäre zunächst einmal die Änderung im Pensionsrecht. Also der Stellenwert der beruflichen Rehabilitation hat stark zugenommen. Man versucht, die Menschen wirklich zu rehabilitieren. Der andere Bereich ist die Änderung im Arbeit bei der Unterstützung von Beschäftigten im Arbeit- und Gesundheitsgesetz, dass man versucht, die Menschen zu unterstützen, dass sie in Beschäftigung bleiben. Wir vom AMS können nur versuchen, die Jobs den Menschen nach ihren Möglichkeiten anzubieten. Und wir versuchen auf zwei Schienen, erstens beim Service für Unternehmen, die Unternehmen zu sensibilisieren, dass sie Interesse haben, auch Menschen mit Behinderung eine Chance zu bieten. Das haben wir auch 2016 durchaus geschafft. Wir haben 13.000 Stellen für begünstigte Behinderte erreicht. Umgekehrt muss man sagen, wächst das Arbeitskräftepotenzial und immer mehr Menschen mit Behinderung sind davon betroffen. Und unsere Mittel sind einfach begrenzt. Also wir bieten alle unsere Möglichkeiten an, also Unterstützung von der Qualifizierungsbereich, dass man die Menschen umschult. Wir bieten an, dass sie Unterstützung bekommen bei der Arbeitssuche. Das machen wir nicht allein, sondern primär mit dem Sozialministerium, sowas mit den Arbeitsassistenzen. Wir versuchen auch entsprechende Förderungen den Unternehmen anzubieten. Ja. Der durchschlagende Erfolg war noch nicht gegeben. Das hat mit einem ganz spezifischen Grund zu tun, mit dem Altersproblem, mit den Veränderungen bei der Segmentierung der Arbeitslosigkeit. Wenn man genauer hinschaut, haben auch die jüngeren Personen unter den Behinderten inzwischen die Trendumkehr geschafft, auch die beste Erwerbsarbeit, nur die Personen ab 45, ab 50, die sind unser größtes Problem, weil die verstärkt natürlich und immer länger von Arbeitslosigkeit betroffen werden. Dieser so klar hat noch zugenommen, den konnten wir noch nicht abbauen.
Mit welchen Anliegen kommen denn da die Menschen zum AMS?
Wir versuchen dieses Ziel, diese Aufgabe, die Jobvermittlung einfach mit den betreffenden Kunden zu bearbeiten. Es wird mit ihnen Vereinbarungen gemacht, also wie das am besten gehen könnte. Schwierig ist es mit zunehmendem Alter, aber das habe ich vorher schon angesprochen, weil dort einfach die Aussichten sich enorm verringern. Das ist auch schwierig zu motivieren, diese Personen noch einmal diese Hürde auf sich zu nehmen, ja, wenn die Aussichten gering sind. Generell muss man überhaupt sagen, entscheidender Faktor überhaupt auch für die Behinderung am Arbeitsmarkt ist immer die Arbeitsmarktsituation selber. Wenn das Arbeitskräfteangebot sehr hoch ist, ist das Interesse gering, auf Menschen mit Beeinträchtigungen zuzugehen, weil man es nicht notwendig hat als Unternehmen. Er bekommt einfach genug Arbeitskräfte. Das Arbeitskräfteangebot steigt einfach. Und auch die Zuwanderung war zum Beispiel lange Zeit eine Situation, die das Arbeitskräftepotenzial stark gehoben hat.
Herr Pöschek, welche Rolle spielt denn persönliche Assistenz bei der Jobsuche?
Persönliche Assistenz bedeutet, dass Menschen mit Behinderung in der Lage sind, Jobs auszuüben, die sie aufgrund ihrer Behinderung möglicherweise nicht erreichen können. Die Fähigkeit, eben einen Job auszuüben, wo neben der eigentlichen Qualifikation noch andere Tätigkeiten notwendig sind, werden dann zum Beispiel durch den Assistenten erledigt. Als Beispiel, wenn ich jetzt als Rollstuhlfahrer Programmierer bin oder Softwareentwickler, kann es sein, dass ich aufgrund meiner motorischen Einschränkung nicht in der Lage bin, die Tastatur vollständig zu bedienen oder eben Akten zu transportieren oder überhaupt den Arbeitsplatz gut zu erreichen. Die persönliche Assistenz kann mir dann eben helfen, dass ich meine Qualifikation, die ich als Programmierer oder als Informatiker habe, so umzusetzen, dass ich diese Einschränkungen, die ich aufgrund der Behinderung habe, eben übernimmt und mich dort unterstützt.
Worauf genau muss da geachtet werden?
Einerseits, dass eine Bereitschaft von den Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen vorhanden ist. Es bedeutet ja, dass zusätzlich noch eine weitere Person eben dann im Betrieb ist. Also hier muss eine Bereitschaft vorhanden sein. Dann hängt es auch sehr davon ab, was für eine Behinderung die Person hat. Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz wird für Menschen mit körperlicher Behinderung und zum Teil mit Sinnesbehinderung gewährt. Die haben eben einen Anspruch darauf.
Und Sie haben ja schon ein Beispiel genannt. Wie kann denn persönliche Assistenz dann im Job selbst helfen?
Es kann helfen einerseits, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Angst genommen wird, Menschen mit Behinderten einzustellen, wo dann die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tätigkeiten, ich sage es unter Anführungszeichen, kompensieren müssen. Also indem zum Beispiel dann andere Mitarbeiter diese Tätigkeiten übernehmen müssen. Es kann eben helfen, diese körperlichen Defizite auszugleichen. Persönliche Assistenz betrifft ja nicht nur jetzt auch die Qualifikation oder den Job, sondern um überhaupt einen Job ausüben zu können, muss ich entsprechend kompetent ausgebildet sein oder eine Schulung, ein Studium erfahren haben. Also beginnt die persönliche Assistenz, müsste eigentlich schon viel früher beginnen, dass man eben entsprechende Qualifikation erwerben kann. Diese persönliche Assistenz, eben um Qualifikation zu erreichen, eben in der Schule, im Studium und so weiter, ist sehr davon abhängig, in welchem Bundesland man wohnt, beziehungsweise ob man in einer Bundesschule, in einer Universität vom Bund geht, da hier unterschiedliche Fördermodelle bestehen, um Assistenz zu erhalten.
Gibt es eigentlich auch Vorbehalte der Betriebe selbst, den Menschen mit Behinderung einzustellen?
Diese gibt es. Hier heißt es, viel Aufklärungsarbeit zu sorgen, beziehungsweise die Betriebe zu sensibilisieren, eben hier auf Diversität auch zu setzen. Viele Betriebe haben das erkannt und schätzen das auch. Viele Betriebe sind aber auch sehr ablehnend gegenüber, dass sie primär nur den wirtschaftlichen Sinn ihres Unternehmens im Vordergrund sehen und eben die Arbeitsleistung der Personen und nicht entweder ihnen die Erfahrung fehlt oder auch die Wertschätzung, dass auch mit Menschen mit Behinderung genauso wertige Arbeit leisten können wie Menschen ohne Behinderung.
Wie genau im Detail kann man diese Vorbehalte denn aus dem Weg räumen?
Indem man die Inklusion fördert, dass Menschen mit Behinderung genauso als Bestandteil der Gesellschaft gesehen werden wie alle Menschen und dass sie eben die Chance bekommen, eben auf diesen Arbeitsplätzen eben zu arbeiten und ihr Potenzial als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu zeigen und eben persönliche Assistenz soll sie dabei unterstützen. Es braucht sicher eine gewisse Zeit dazu, da eben Menschen mit Behinderung an vielen Stellen früher in geschützten Werkstätten tätig waren und eher nur beschäftigt wurden, nicht um sich zu Potenzial zu verwirklichen, sondern eben um beschäftigt zu werden.
Kommen wir mal zu Herrn Markus Neuherz. Was genau ist denn das Aufgabengebiet von Dabei Austria?
Ja, danke auch für die Einladung. Die Abkürzung Dabei steht für Dachverband Berufliche Integration. Wir vertreten knapp 200 Projekte, die sich im Bereich der beruflichen Integration engagieren. Und zwar mit dem ausschließlichen Ziel, dass Menschen mit Behinderung oder mit chronischen Erkrankungen und auch bei Jugendlichen ist das breiter gefasst, benachteiligte Jugendliche Jobs am allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen. Und das ist ganz wichtig, am allgemeinen Arbeitsmarkt und nicht in geschützten Werkstätten oder in irgendwelchen separierten Settings, sondern dort, wo andere auch arbeiten. Das leiten wir ab aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Da sagt der Artikel 27, dass jeder Mensch das Recht auf Teilnahme in einem inklusiven Arbeitsmarkt hat, zwar dort zu arbeiten, wo andere auch arbeiten. Das ist das, was wir machen und wir unterstützen unsere Mitglieder dahingehend, dass wir einerseits über dieses Thema informieren, wie hier und jetzt gerade, aber dass wir auch unsere Mitglieder, also diese Projekte schulen, was Stand der Dinge ist, dass wir schauen, dass sich das Wissen über das, was möglich ist, was gelingt und was auch hinderlich ist, austauschen unter den Mitgliedern österreichweit, dass wir aber auch schauen nach Europa und über die Grenzen, was tut sich in anderen Ländern, was funktioniert, wo gibt es gute Richtungen, wo gibt es weniger gute Richtungen, was können wir voneinander lernen, wo können wir vielleicht auch Fehler vermeiden. Und ein Teil dessen, was wir machen, knüpft auch an die Frage, die Sie vorhin meinem Vorredner gestellt haben, die Frage, wie begegnet man Vorbehalten von Betrieben. Das ist auch Kerntätigkeit unserer Mitglieder, zum Beispiel mit den Arbeitsassistentinnen und Arbeitsassistenten. Da sind einige hundert Menschen in Österreich unterwegs, die täglich bei Betrieben sind und die auch aufklären darüber, was möglich ist, die beste Entkräftung eines Vorbehalts ist, es einfach auszuprobieren. Also das zeigen auch Befragungen, wenn ein Betrieb eine Person mit einer Behinderung beschäftigt hat, dann sind die Vorbehalte im Wesentlichen ausgeräumt. Viele Ängste, die einfach in den Köpfen aufgebaut werden, kann man beseitigen. Und die Probleme, die da sind, sind Probleme, die man mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, unabhängig davon, ob es eine Behinderung gibt.
Welche Projekte gibt es denn da von Ihrer Seite?
Also im Wesentlichen sind unsere Mitglieder formiert unter dem sogenannten Netzwerk berufliche Assistenz. Das wird mit NEBA abgekürzt, findet man im Internet auch unter neba.at. Darunter fallen im Jugendbereich begonnen das Jugendcoaching. Die gehen in Schulen und arbeiten auch mit Jugendlichen außerhalb der Schule, um gemeinsam an beruflichen Perspektiven zu arbeiten oder gemeinsam zu schauen, wie kann es auch bildungsmäßig weitergehen. Dann gibt es die sogenannten Produktionsschulen. Das ist das jüngste Projekt. Mitglied. Da geht es ums Aufholen von dem, was in der Schule nicht passiert ist. Das heißt, da geht es um Grundfertigkeiten. Jugendliche, die nicht ausreichend lesen und schreiben können oder nicht ausreichend rechnen können, um in einem Lehrberuf einzusteigen, haben da noch einmal die Möglichkeit, über einige Monate diese Grundfertigkeiten, soweit es möglich ist, nachzuholen. Ein weiterer Bereich im jugendlichen Bereich ist die sogenannte Jugendarbeitsassistenz. Das sind dann Leute, die unterstützen Jugendlichen ganz konkret bei der Jobsuche, Lehrplatzsuche. Wenn jemand volle Lehre nicht schaffen kann und eine Teilqualifizierung machen muss oder vielleicht länger braucht, um eine Lehre abzuschließen, gibt es die Berufsausbildungsassistenz als Projekt, das unterstützt. Und zu guter Letzt, wenn es intensivere Einschulungsunterstützung braucht, dann gibt es das Jobcoaching, das begleitet bei der Einschulung. Daneben gibt es viele Einzelprojekte noch, die sehr individuell an Problemstellungen herangehen. Das heißt, es ist eine ziemliche Vielfalt da, was an Unterstützungsleistung möglich ist. Vielleicht zahlenmäßig ist interessant, im vergangenen Jahr haben unsere Mitglieder mit etwa 70.000 Menschen gearbeitet. Der Großteil sind Jugendliche, aber allein die Arbeitsassistenz, was dann ganz konkret um Jobs geht, hat im vergangenen Jahr mit 14.000 Menschen gearbeitet.
Welche Aktionen gab es denn in letzter Zeit zur Setzung der aktiven Agenda? Sie haben ja kürzlich auch ein 10-Punkte-Programm präsentiert. Was ist das genau?
Wir haben uns im Zuge dieser Regierungsbildungen auch zusammengeschlossen mit anderen Dachverbänden, die im Bereich aktiv sind. Diesen Zusammenschluss gibt es zu anderen Fragestellungen schon über einige Jahre, weil wir haben uns da wiedergefunden und gemeinsam ein 10-Punkte-Papier erarbeitet, wie ein inklusiver Arbeitsmarkt gestaltet sein soll. Unter wir sind gemeint der österreichische Behindertenrat, wir als Dachverband berufliche Integration, der Dachverband Arbeit Plus, das ist die Interessenvertretung im Bereich jener Projekte, die im Auftrag des AMS aktiv sind, die Sozialwirtschaft Österreich, das ist die Arbeitgeberinnenvertretung der Sozialbranche, ein sehr großer Verein, und auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, da gehören die Volkshilfe und das Hilfswerk, die Caritas, Diakonie und das Rote Kreuz dazu. Und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen, dass der Arbeitsmarkt inklusiv wird. Das heißt, dass Menschen, egal ob mit Behinderung oder sonstigen Benachteiligungsmerkmalen, teilhaben können am Arbeitsmarkt. Und da gibt es 10 Punkte. Und wir haben begonnen bei einem Punkt, der vorhin schon besprochen worden ist, das Thema Förderung aller Kinder bereits. Da geht es um Bildung. Das heißt, man muss im Kleinkindalter beginnen mit der Förderung, mit der frühkindlichen Förderung im Kindergarten, in der Schule. Die Kinder müssen teilnehmen können am Unterricht, wo andere Kinder auch teilnehmen. Und dann ganz entscheidend ist, Sie haben vorhin über das Universitätsthema gesprochen, ganz entscheidend ist der Übergang so vom Pflichtschulalter in weiterführende Schulen. Da haben wir einen großen Knick im Moment noch in unserem System, dass viele höher bildende Schulen kaum Möglichkeiten bieten, dass Jugendliche mit Behinderung weiter in die Schule gehen. Und damit ist die Karrierechance nicht mehr die gleiche wie unter der Durchschnittsbevölkerung. Das ist ein Teil, ich gehe gar nicht auf alle 10 Bausteine ein, die kann man im Übrigen auf unserer Webseite ohnehin nachlesen, aber vielleicht 2 wesentliche sind zum Beispiel die rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Wir haben im Moment über 23.000 Menschen mit Behinderung, die in Behindertenwerkstätten tätig sind, auf einer Taschengeldbasis, die keine Sozialversicherung haben. Also da geht es um die Frage einer vollen Sozialversicherung, Krankenversicherung und vor allem Pensionsversicherung. Die Menschen in den Werkstätten haben nie eine Möglichkeit, in Pension zu gehen. Da geht es um die Frage eines Gehalts und vor allem um die Frage, wie kann ich aus einer Werkstätte heraus in einen Job finden, wenn ich das möchte.
Wie funktioniert das?
Wie das funktioniert, das zeigen Einzelprojekte. Erstens zeigen es viele internationale Projekte. Beispielsweise in Großbritannien diskutiert man das gar nicht, ob man arbeitsfähig wäre oder nicht. In Österreich ist es so, da gibt es gesetzliche Grundlagen, auf deren Basis beschieden wird, ob jemand als arbeitsfähig eingestuft wird oder nicht. Und wenn man nicht arbeitsfähig ist, dann hat man zum Beispiel keinen Anspruch auf die wertvollen Leistungen des AMS. Man kann an diesen Leistungen wie Arbeitsassistenz nicht teilhaben. Aber es gibt Pilotprojekte in Österreich. Wir haben ganz konkret in diesem Jahr oder im Jahr 2017 sechs Projekte untersucht, die das schon machen auf Pilotprojektbasis. Das reicht von Vorarlberg, das Projekt Spagat über Tirol, im Projekt mittendrin, Süden Österreichs, da gibt es das Chancenforum, in Oberösterreich gibt es ein Projekt, in Wien gibt es das Jobwärts. Also über die Bundesländer verteilt gibt es Projekte, was die gemeinsam haben und warum das funktioniert, dass dort Menschen, die eigentlich von Gesetzes wegen als nicht arbeitsfähig eingestuft werden, dass die trotzdem arbeiten können, ist das. Die orientieren sich ganz stark an diesem Modell der unterstützten Beschäftigung, neudeutsch auch Supported Employment genannt. Und da geht es darum, dass ganz individuell geschaut wird, was kann die Person und in welche Richtung kann es beruflich gehen. Da werden Unterstützerkreise eingerichtet, da wird geschaut, welche Ressourcen gibt es im Umfeld der Personen. Dann wird geschaut, ob es im Betrieb vor Ort ein Mentoring gibt. Das heißt, der Person innerhalb des Betriebs, die auch erste Ansprechstelle ist für die behinderte Person, die mitarbeiten will. Und dann gibt es dauerhafte Unterstützung. Und das ist ganz unterscheidend. Dauerhafte Unterstützung finanzieller Natur, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn der Betrieb befürchtet oder belegt, dass die volle Leistung nicht erbracht werden kann, dann ist es nur legitim zu sagen, da braucht es einen finanziellen Ausgleich. Das ist ja klar, ein Betrieb muss ja wirtschaftlich agieren, das ist seine Aufgabe, das ist okay im System. Aber dann braucht es diesen Ausgleich und zwar dauerhaft und durchaus auch personelle Unterstützung. Der eine Punkt ist die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, die gewährleistet werden muss, aber auch vielleicht der Kommunikationsunterstützung, wenn es nicht klappt mit den Kolleginnen und Kollegen, dass vielleicht von Zeit zu Zeit von außen wer andocken kann. Für den Betrieb bedeutet es, er weiß, ich bin nicht allein. Ich kann jederzeit auf einen Assistenzdienst zurückgreifen, der mich unterstützt, wenn es einmal zu Konflikten kommt.
Mit welchen Fragen kommen denn die Menschen da zu Ihnen?
Sie meinen jetzt die Jobsuchenden konkret, ja. Nehme ich an. Also die Jobsuchenden kommen natürlich mit der Kernfrage zu uns, gerade auch zu den Arbeitsassistenzprojekten, so als Kern unserer Dienstleistungen. Wie komme ich zu einem Job? Ganz banale Frage. Das setzt aber schon ein gewisses Grundvertrauen voraus, dass sie mit dieser Frage kommen. Vielfach kommen Leute an und sagen, ich habe schon alles probiert, für mich wird es nichts mehr geben. Was kann ich denn machen? Und dann geht es auch darum, anzuschauen, welche Perspektiven und Möglichkeiten gibt es denn vielleicht doch noch für diese Menschen. Vielfach taucht die Frage auf, und das ist eine besonders herausfordernde, jetzt habe ich eine Behinderung, vielleicht ist die nicht sichtbar. Bei den meisten Menschen ist es so, dass, also bei den meisten behinderten Menschen, wenn man jetzt die Statistik anschaut, ist es so, dass es sich um unsichtbare Behinderungen handelt. Soll ich das jetzt kommunizieren, dass ich eine Behinderung habe? Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil? Also die vielfältigsten Fragen kommen da. Dann die Frage, gibt es eine Förderung? Gilt der Kündigungsschutz für mich? Ja, was kann ich dem Betrieb sonst noch anbieten? Etc. etc.
Wie beantworten Sie zum Beispiel die Frage, soll ich angeben, ob ich eine Behinderung habe oder nicht?
Auf die Frage, wie beantworte ich die Frage, ob ich Behinderung habe oder nicht? Ich für meinen Teil habe da ein leichtes Spiel, weil ich selbst als Dachverbandsvertreter nicht mehr die Menschen berate, aber unsere Mitglieder beraten vielfältig. Die typische Antwort, es kommt darauf an, das hat viele Komponenten, ob es Sinn macht, eine Behinderung zu benennen oder nicht. Es ist zum Glück, gibt es einen Trend, den hat der Herr Kendelbacher vom AMS schon erwähnt, dass es mehr und mehr Betriebe gibt, die dezidiert sagen, wir möchten Menschen mit Behinderung beschäftigen, die bekennen sich dazu. Und wenn es da dieses Bekenntnis gibt, das wird in Ausschreibungen oft genannt, dann ist die Stellung ja natürlich, nennen Sie das, diese Betriebe suchen dann auch Menschen mit Behinderung. Da geht es zum Beispiel um die Frage, kann ich meine Ausgleichstagszahlungen reduzieren und so weiter, kann ich einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften, indem man Menschen mit Behinderung beschäftigt, dann kommuniziert man es. Es kann aber durchaus auch Sinn machen, zu sagen, man kommuniziert es nicht. Am Ende des Tages, und das ist der entscheidende Punkt, ist es die Entscheidung einer jeden Person selbst, ob sie es kommuniziert oder nicht und abhängig natürlich vom Kontext. Also es gibt nicht die eine klare Antwort aus meiner Sicht.
Welche Projekte sind denn von Seiten Ihres Verbandes jetzt in naher Zukunft denn geplant?
Da lässt sich der Kreis wieder schließen zu diesem Thema 10 Bausteine für einen inklusiven Arbeitsmarkt, die wir gefordert haben im Zuge der Regierungsbildung. Das Thema, das uns ganz, ganz besonders am Herzen liegt, ist diese Frage, wie können Menschen in Arbeit begleitet werden, die im Moment als nicht arbeitsfähig gelten und auf Taschengeldbasis ohne Sozialversicherungsabsicherung leben müssen. Das ist das, was uns fordert, und dazu haben wir Allianz geschmiedet bereits über den Sommer mit vielen interessierten Organisationen, die sagen, das Thema liegt uns am Herzen. Bis hin, das sind Organisationen, die selbst im Werkstättenbereich tätig sind, die aber erkennen, wir müssen Wege öffnen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist das Schwerpunktthema schlechthin. Ein zweites Thema ist eins, das gesetzlich begleitet ist. Es ist heuer die Ausbildungspflicht bis 18 in Kraft getreten. Das betrifft alle Jugendliche, unabhängig, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht, die verpflichtet sind zur Ausbildung. Und das Gute ist, das bringt auch ein Recht auf Ausbildung aus meiner Sicht mit sich. Und da müssen wir ganz genau darauf schauen, dass Jugendliche mit einer Behinderung wirklich Zugang haben zur Ausbildung, um dann eine bessere Chance am Erwerbsarbeitsmarkt zu haben und nicht salopp formuliert irgendwo eingeparkt werden in Maßnahmen.
Dann eine Frage an die Runde. Herr Kellbacher, da fange ich mit Ihnen an. Laut Gesetz ist es so, dass jedes Unternehmen ab 25 Mitarbeitern mindestens einen Menschen mit Behinderung auch anstellen sollte. Wie kann man die Unternehmen dazu animieren, dass sie sich mehr an die Quote halten?
Ich kann mich jetzt eigentlich nur auf die Studie beziehen, die das Sozialministerium 2012 in Auftrag gegeben hat. L&R-Forschung hat die Unternehmen befragt im Zusammenhang mit der Änderung des Kündigungsschutzes. Da hat sich gezeigt, dass es verschiedene Motivationen gibt für Unternehmen, überhaupt Stellen anzubieten für Menschen mit Behinderung. Der wichtigste Faktor war immer der soziale. Also wenn ein Unternehmen soziales Interesse hat, dann ist ein sehr wichtiges Motiv, auch Behinderte beschäftigen. Die Aufhebung des Kündigungsschutzes war ein Thema, auch für diese Unternehmen doch relativ hoch gewertet. Und interessanterweise, also die Unternehmen, die Interesse haben, haben auch Interesse, so quasi ihr Team, so quasi mit Sozialkompetenz durchaus zu unterfüttern. Also das ist auch eine spannende Sache. Es gibt nur eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit liegt in der Pflichtzahl mit 25. Österreich hat eine Unternehmensstruktur mit vielen, vielen kleinen Unternehmen. Und es gibt eine hohe Anzahl von Unternehmen, die zwischen 20 und 30 pendeln. Die sind einmal drinnen, einmal nicht drinnen. Und die Unternehmen bekommen selten Erfahrung, einen Behinderten beschäftigt zu haben. Die haben wenig Vorstellung, wie das gehen könnte. Die haben alle Befürchtungen. Man muss sich auf Information und Sensibilisierung ansetzen. Anders wird es nicht gehen. Ja. Wichtig ist schon, also jetzt auch die Rolle vom AMS. Wir sehen durchaus auch unsere Rolle jetzt bei den Unternehmen, dass wir die Unternehmen darauf ansprechen. Und dann ist wichtig, dass der Support so quasi über die Arbeitsassistenz oder je nach Einrichtung funktioniert, die Sensibilisierungsarbeit macht. Um effektiv zu sein, gibt es unterschiedliche Vorschläge, glaube ich. Einerseits sagt man, könnte natürlich die Ausgleichstaxe erhöhen, um den Verpflichtungscharakter zu stärken. Wird man irgendwas, muss man tun müssen oder eben die Zahl sogar senken. Ja? Dass sich einfach mehr Unternehmen konkret dazu bringen, dass sie sich beschäftigen müssen. Weil solange nicht der Gesetzgeber klar sagt, man muss sich damit beschäftigen, beschäftigt man sich nicht. Weil alles andere wichtig ist. Also die Unternehmensziele, alles Mögliche ist wichtig. Außer man hat eben bewusst die Entscheidung getroffen, und viele Unternehmen treffen die Entscheidung nicht, weil sie eben andere Prioritäten setzen. Also insofern könnte der Gesetzgeber schon eine Entscheidung treffen und sagt, okay, als Unternehmen musst du dich damit auseinandersetzen, indem ich zum Beispiel Pflichtzahl setze. Es kann dazu natürlich viele Förderungen anbieten, weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Nur durch eine Zwangsstruktur kann das nicht funktionieren.
Herr Pöschek, was ist Ihre Meinung dazu?
Ich muss hier Herrn Kendelbacher zustimmen, dass eben diese Bereitschaft, eben Menschen mit Behinderung zu inkludieren, der Reiz dafür auch für kleinere Unternehmen gegeben sein sollte, nicht nur eben ab 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und dass durch Aufklärungsarbeit auch diese Mythen, wie zum Beispiel, wenn man dann einen behinderten Menschen einstellt, werde ich den nie los, beseitigt, der dann auch oft ein Hinderungsgrund sind, dass Menschen mit Behinderung angestellt werden, weil auch wenn es entsprechende gesetzliche Vorgaben gibt, heißt das ja nicht, dass der behinderte Mensch dann bis zu seinem, jetzt unter Anführungszeichen ausgedrückt, bis zur Pension dann dort bicken bleiben wird. Der behinderte Mensch möchte ja genauso ein Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin sein, wie die anderen übrigen auch, und entsprechend ihre oder seine Rechte haben und auch so behandelt werden, nicht wie etwas Spezielles.
Wie könnte man diese Unternehmen denn in die Verantwortung ziehen, Herr Neuherz?
Ich finde die Ansätze, auch die kleineren Unternehmen in Verantwortung ziehen, sehr gut. Ich denke mir, da werden auch diskutiert unterschiedliche Modelle, und ein Modell, das ich sehr spannend finde, ist, dass man anstatt dieser Ausgleichstaxe, die erst ansetzt bei Betrieben über 25 Mitarbeiterinnen, und das sind in Wahrheit unter 3% der österreichischen Betriebe, also wirklich ein minimaler Bruchteil, dass man hergeht und ein sogenanntes Solidaritätsmodell schafft, und zwar so eine Koppelung aus Solidarbeitragszahlung, aber dann ordentliche Anerkennung und Bonus, wenn man jemanden beschäftigt. Das könnte so ausschauen, dass man basierend zum Beispiel auf Wertschöpfung oder Umsatz oder Personalkosten, das müsste man sich näher anschauen, ich bin ein Freund der Wertschöpfung, dass man an der Wertschöpfung ansetzt, da einen Promillsatz der Wertschöpfung des Unternehmens hernimmt und den zahlt man ein in einen Solidaritätsfonds, der könnte dann dementsprechend, was jetzt der Ausgleichstagsfonds ist, und daraus werden dann ordentliche Boni bezahlt, wenn man jetzt eine Person mit Behinderung beschäftigt. Das heißt, das wäre positiv anreizend. Vor allem würde es dazu führen, dass alle Unternehmen diesen sehr, sehr kleinen Solidaritätsbeitrag bezahlen, aber alle würden sich auseinandersetzen mit der Thematik. Weil jetzt ist es so, dass eben nur diese 3% der Unternehmen, die müssen sich auseinandersetzen und tun das einmal im Jahr, wenn die Vorschreibung der Ausgleichstaxe kommt, und dann wird das Thema wieder begraben, weil es nicht oben steht auf der Prioritätenliste, und würden da alle Unternehmen grundsätzlich zahlen und auch wissen, sie kriegen einen ordentlichen finanziellen Anreiz, wenn sie jemanden beschäftigen, dann hätten wir gleich einmal eine breitere Betroffenheit an Unternehmen, die mitmachen würde. Und gleichzeitig liegt es an uns allen, wie wir da am Tisch sitzen und die Leute, mit denen wir arbeiten, weiter sensibilisieren und informieren, weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass man einmal den großen Wurf macht und dann wissen alle Unternehmen Bescheid und tun, weil das ist in anderen Bereichen nicht anders, in der Lehrlingsausbildung. Man muss immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Lehrlinge auszubilden, damit man es macht. Und so ist es auch mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Also weiter nicht müde werden, darüber zu informieren, was möglich ist, und auch gute Beispiele herzeigen.
Kurze Frage noch. Hat die Lockerung des Kündigungsschutzes etwas gebracht oder sollte man sie eher wieder zurücknehmen? Bitte.
Zur Frage der Lockerung des Kündigungsschutzes. Tatsächlich 2011 ist er ja gelockert worden. Das hat bedeutet, dass der Kündigungsschutz, der außerordentliche Kündigungsschutz, erst nach 4 Jahren wirksam wird. Studien zeigen, dass es überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, ob er gelockert ist oder nicht. Das heißt im Umkehrschluss auch, der ist jetzt weder das große Hindernis noch die große Erleichterung, wenn er wegfallen würde. Aus meiner Sicht soll man da sehr, sehr sorgsam und sensibel damit umgehen. Für beschäftigte Menschen mit Behinderung ist ein wichtiger Schutzmechanismus. Also ich würde empfehlen, da nicht großartig dran zu rütteln an dem jetzigen System, sondern noch weiter gut zu informieren, dass er erst nach 4 Jahren in Kraft tritt. Denn ich denke mir, innerhalb der ersten 4 Jahre kann man sehr gutes Bild machen, ob es grundsätzlich passen kann. Und gleichzeitig ist es so, es gibt ja dann auch Kündigungsverfahren, die laufen nur ein bisschen anders wie in der Durchschnittsbevölkerung, und da zeigen die Zahlen auch ganz eindrücklich und schön, dass es nicht so ist, dass man einen Menschen mit Behinderung nicht kündigen kann, wenn es triftige Gründe dafür gibt.
Herr Kendelbacher?
Ich würde grundsätzlich eine ähnliche Ansicht vertreten, also es bestätigen wirklich alle Untersuchungen, so auch die eigenen. Wir haben uns nämlich angeschaut, ob es einen Unterschied gibt der Beschäftigungsdauer 2010 mit der Arbeitslosigkeitsmeldung bei uns und 2016. Und 2010 hätte der Kündigungsschutz noch voll Geltung gehabt. Und wir haben, die Menschen wurden arbeitslos bei uns, das sind alles begünstigte Behinderte. Ganz genau gleich verteilt wie die übrige Bevölkerung auch. Es gibt keinen Unterschied. Also der Kündigungsschutz wird einfach auch nicht genutzt als Rechtsmittel, als Form. Also genau gleich verteilt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, ganz genau gleich. Es gibt nur minimale Unterschiede nach 5 Jahren, aber das sind nicht einmal signifikant. Man muss so quasi auch das mal aussprechen, dass der in Wirklichkeit keine Beachtung findet. Also in der täglichen Praxis teilweise. Ja. Also das, und das Zweite ist das, umgekehrt war es wichtig, ein Signal zu setzen, dass ich nicht sofort in eine Verpflichtung rette, weil das auch psychologische Hürde ist. Ja. Das ist durchaus verständlich, ja, weil das einfach meine unternehmerische Freiheit in einem Bereich einschränkt, der immer sehr sensibel ist. Ja. Und einfach die Chance öffnet, dass man Menschen kennenlernt. Ich glaube, das ist ganz wichtig mit dem Modell. Auch wenn es nicht die Ergebnisse jetzt zeigt, die man sich erwartet hat. Vor allem war die Erwartung, glaube ich, groß, dass man zusätzliche Beschäftigung erreichen kann. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht eingetreten.
Ja, wie könnte man denn die Ängste nehmen eigentlich? Also Mentoring wurde ja schon angesprochen. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass das in Anspruch genommen wird dann?
Eben auch wie angesprochen, jetzt diese Abkehren von dieser 25-Personen-Quote, diese vielleicht niedriger ansetzen, dass eben auch kleinere Unternehmen in die Pflicht genommen werden, aber natürlich wirtschaftlich auch so betrachtet, dass das mit dem Unternehmen vertretbar ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt vor, eben, dass eine Inklusion stattfinden soll. Diese Inklusion wie bereits angesprochen, trägt ja nicht nur dazu bei, dass Menschen mit Behinderung jetzt vermehrt in die Gesellschaft inkludiert werden, auf in Gesellschaft sind, sondern auch sichtbarer werden und die Erfahrungen im Umgang, ins Miteinander mit Menschen mit Behinderung wird auch höher. Und das sorgt, denke ich mir, auch dafür, dass die Bereitschaft, Menschen mit Behinderung genauso in Stellenausschreibung zu berücksichtigen, höher sein wird als einen Menschen ohne Behinderung.
Wir bedanken uns bei unseren Gästen für die hochinteressanten Diskussionsbeiträge. Diese Sendung und auch andere Sendungen können unter freak-online.at nachgehört werden. Es verabschiedet sich am Mikrofon Udo Seelhofer.